Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Doch zunächst zu etwas ganz anderem, zur ubiquitären Literatur. So heißt der gerade erschienene Essay des Kulturwissenschaftlers Holger Schulze. Und wir sind alle Lektomaniker, schreibt er darin. Wir lesen überall, es ist ansteckend. Dabei erreichen uns vom deutschen Buchmarkt seit Jahren eher deprimierende Zahlen. Selbst während der Corona-Pandemie, in der wir alle viele Abende lang zu Hause sitzen, wird wohl nicht mehr gelesen. 14,5% weniger Absatz von Büchern diagnostiziert der Börsenverein des deutschen Buchhandels in diesem Frühling verglichen mit dem Vorjahr. Netflix dagegen verzeichnet ein Rekordquartal. Trotzdem sind wir alle LektomanikerInnen. Also verrückt aufs Lesen, sagt Holger Schulze. Und ich habe ihn gefragt, warum.
Lesen und Kaufen sind ja zunächst einmal zwei getrennte Aktivitäten. Ich muss nicht unbedingt mir ein Buch kaufen, um zu lesen. Ganz im Gegenteil, und davon handelt ja die ubiquitäre Literatur, gibt es seit Jahrzehnten, wenn nicht gar Jahrhunderten, die Tendenz, tatsächlich alle möglichen Quellen, alle möglichen Dokumente, Alltagsquellen, kostenlose, freie, überall zugängliche Buchstaben, Sätze, Texte aufzugreifen. Und dazu muss ich tatsächlich nicht in den Buchhandel gehen, sei er online oder offline.
Diese ubiquitäre Literatur, die Sie beschreiben, die hat ja aber auch ganz bestimmte Eigenschaften. Ubiquitäre Literatur sind Skizzen oder Kritzeleien. Was wäre denn das Gegenteil von ubiquitärer Literatur?
Eine Übersetzung für den Begriff der ubiquitären Literatur wäre vielleicht auch der Begriff der Nebenher- oder Begleitliteratur, ganz ähnlich wie in der Musik. Dort gibt es schon länger den Begriff der ubiquitären Musik, die eben im Gegensatz zur Musik sich abspielt, zu der wir zu einem Konzert gehen, die wir feierlich vielleicht irgendwo auflegen als Schallplatte, die wir zelebrieren, sondern die Musik, die uns alltäglich unaufhörlich begleitet, als Podcast, unterwegs, in einem Ladengeschäft, im Supermarkt, im Bahnhof. Manchmal nervt sie uns, aber sie ist dominant. Es ist schlichtweg nicht zu leugnen, dass diese Art von Musik unseren Alltag prägt. Und genauso, denke ich, ist das für die Literatur ebenso. Das heißt, die vielen kleinen, größeren, begegnenden, begleitenden Texte sind dominant in unserem Alltag. Und es ist schlichtweg in vielen Fällen nicht mehr zu legitimieren, warum wir nur den Buchkauf als den Akt auszeichnen, in dem wirklich Literatur zu finden ist hernach, sondern in vielen dieser kleinen Texte ebenso in jedem Alltag.
Sie nennen, Herr Schulze, in Ihrem Essay diese kleinen Begleitliteraturen unserer Gegenwart nun Partikel und Sie sprechen von einer Partikelpoetik. Partikel sind in unserer Grammatik ja aber ausgerechnet die Wörter, so Füllwörter, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Ah, doch, bloß, halt, eben, ziemlich. Ist ubiquitäre Literatur also eigentlich auch überflüssig?
Das wäre ein Zugang, aber das Überflüssige ist ja sehr oft das, das unser Leben prägt und das uns den Genuss bereitet. Und ebenso wie die Partikel in der Grammatik oft einerseits überflüssig scheinen, so sind es doch tatsächlich die Elemente, die die Sprache vorantreiben, die also aus dürren, kargen, harten, vielleicht auch schwer verdaulichen Sätzen plötzlich etwas machen, was wir genießen, was wir auswerfen, wo wir sagen, oh, ah, ja, hier, guck mal, da. Das sind Äußerungen, Partikel, die uns in Bezug bringen. Und ich denke, das ist auch mit der ubiquitären Literatur der Fall. Das heißt, was ich bei den Partikeln wichtig finde, ist, dass sie auch so verkoppelbar sind. Sie koppeln sich mit allem an, sie sind nicht scheu, sich mit anderen zu verbinden. Und genau das gilt auch für die ubiquitäre Literatur.
Warum brauchen Sie da denn überhaupt noch den Begriff der Literatur? Könnte man nicht einfach Text sagen?
Der Begriff Text hatte ja schon seit den 1960ern, 70ern seinen großen Aufstieg in der Literaturwissenschaft und im öffentlichen Diskurs der Kritik genommen. Doch selbst seit diesen Bemühungen, Literatur durch Text zu ersetzen, bleibt die Kategorie der Literatur für den Alltag, für das tägliche Sprechen über solche Texte weiterhin wichtig als Kategorie. Und ich sehe eine ganz parallele Entwicklung zu dem Feld, in dem ich auch sehr viel arbeite, im Feld der Musik und des Sound. Der Begriff des Sounds löst oft den Begriff der Musik ab, aber am Ende, wenn Sprecher und Kritiker über eminente, wichtige, sie beeindruckende Partikel des Klangs sprechen, sprechen sie von Musik. Und genau das Gleiche würde ich auch von der ubiquitären Literatur sagen. Das heißt, ich möchte diese kleinen Partikel, die ich unterwegs finde, die mich begleiten, nicht herabwürdigen zu irgendwelchen Texten, die herumschwirren, sondern für mich sind das tatsächlich auch literarische Erfahrungen.
Sie haben es schon angesprochen, diese Auffassung, die ganze Welt als Text zu lesen, die finden wir bereits in den Avantgarden des 20. Jahrhunderts. Sie zitieren den Dadaisten Franz Mohn: Es gibt nichts Wahrnehmbares, was nicht auch lesbar wäre. Auch der Underground-Lyriker Rolf-Dieter Brinkmann schreibt bereits: Nein, an Literatur bin ich nicht mehr so wild interessiert. An all diese Ideale oder Gedanken schließt die ubiquitäre Literatur ja durchaus an. Und trotzdem scheint das Internet dabei auch eine entscheidende Rolle zu spielen. Hat das Netz ubiquitäre Literatur hervorgebracht oder hat es nur etwas verstärkt, was AutorInnen schon längst gedacht und gemacht haben?
Das Netz tut auch in diesem Fall etwas, was es auch in vielen anderen Fällen tut. Es legt offensichtlich frei und bar, was ohnehin schon die Praxis war, oft vielleicht aber eher versteckt, verschämt, obsessiv, privatistisch. Und plötzlich ist es für alle offen da zu sehen und da zu lesen. Das heißt, auch in diesem Fall ist das Netz eher eine, würde ich sagen, Manifestations-, Beschleunigungs- und Betonungsmaschine. Es erfindet nicht wirklich dieses ubiquitäre Lesen natürlich, sondern es bestärkt es, es ermutigt es. Und der lektomanische Genuss an der allgegenwärtigen Literatur wird eben dadurch nicht mehr verdrängt, sondern wird gelebt. Und ist klar, dass alle das tun und dass es präsent ist. Es holt es eben in die Sichtbarkeit.
Nun hat Rolf-Dieter Brinkmanns Literatur beispielsweise wenigstens noch jemand in Büchern abgedruckt oder auf Tonbändern archiviert. Vom Internet heißt es zwar, es vergisst nicht, aber Texte werden dort oft nur sehr mangelhaft archiviert. Ein Tweet flattert durch die Timeline, ist eine halbe Stunde später schon wieder weg. Wie flüchtig ist denn ubiquitäre Literatur? Was bleibt davon?
Das wird die Zeit weisen, sag ich mal. Zum einen gibt es natürlich viele Wege, in denen tatsächlich auch Tweets und die vorübergehende Literatur dann doch sich in Bücher bindet, sei es im Rahmen eines Verlagsprogramms, wie bei Christiane Frohmann, oder sei es auch in anderen Bemühungen, wo die Tweets prominenter Autoren dann jetzt, wie seit kurzem bei Kiepenheuer und Witsch, auch als Buch gebunden werden. Das sind schon so Anzeichen daran, in der einen Richtung. Andererseits dürfen wir nicht unterschlagen, dass tatsächlich ja jetzt schon, wenn Sie akademisch über Tweets arbeiten, gibt es offizielle Zitationsformen. Das heißt, Tweets sind keineswegs als flüchtig erachtet. Sie werden vielleicht irgendwann mal gelöscht, aber sie können schon rein akademisch ganz offiziös darauf hinweisen. Ich vertraue da eher diesem einen Grundgesetz, dass Dinge, von denen wir meinen, sie waren flüchtig, sie gehen unter, mit dem Verlauf der Medienentwicklung dann doch hypergenau archiviert werden. Ich erinnere da nur an viele flüchtige kleine Zeitungsartikel, Nebenartikel, die vielleicht in den 80ern, 90ern irgendwann mal geschrieben wurden und die jetzt gescannt überall in allen Details vorliegen und die dokumentierbar sind. Das heißt, ich vertraue darauf, dass die Archivfunktion des Netzes in the long run tatsächlich auch die Tweets verfügbar hält.
Mit den Tweets vielleicht noch ein anderes Phänomen angesprochen, das Sie in Ihrem Essay auch untersuchen. Die ubiquitäre Literatur bringt nämlich nicht nur Lektomanie mit sich, sondern, schreiben Sie, wir leiden auch alle an Skriptophilie. Also wir lesen nicht nur unaufhörlich, wir schreiben auch ständig, schreiben mit an dieser ubiquitären Literatur. Aber Schreiben eben ohne Honorar, ohne Tantieme, ohne Lizenzen, gibt es im Kontext der ubiquitären Literatur überhaupt noch Berufsschriftstellerinnen?
Natürlich, beide Formen koexistieren natürlich. Die eine löscht die andere meines Erachtens gar nicht aus. Sie steigert vielleicht sogar den Genuss, lenkt auf die Unterschiede. Auch hier würde ich gerne die Parallele zur Musik machen. Nur dadurch, dass wir unaufhörlich Musik hören, gehen wir auch nicht wirklich signifikant weniger, sondern eher sogar noch mehr in Konzertsäle. Weil der Unterschied der Wahrnehmung, was im Konzertsaal passiert und was in meinen Kopfhörern passiert, dann sehr spürbar wird. Und das gilt eben auch für den Unterschied zwischen einem Buch, einer ganz langen Strecke, die über viele hundert Seiten funktioniert, und eben der kleinen vorübergehenden Äußerung. Ich würde eher sagen, die beiden Formen des Lesegenusses und des Schreibgenusses steigern sich wechselseitig.
Das sagt Holger Schulze über sein Buch Ubiquitäre Literatur, eine Partikelpoetik, erschienen in der Reihe Fröhliche Wissenschaft im Verlag Mattes und Seitz.